Herzlich willkommen bei Kreativ Coachen, dem Podcast für Kinder- und Jugendtrainer. Lerne Neues von spannenden Gästen und erweitere dein Coaching-Repertoire.
So, moin zu einer neuen Folge und damit heiße ich meinen heutigen Gast herzlich willkommen. Ja, moin Christian Stefan und wir starten einmal mit der Selbstvorstellung.
Ja, hallo zusammen. Ja, Christian Stefan, mein Name, Verbandssportlehrer beim Fußballverband Sachsen-Anhalt. Trainiere derzeit eine U17-Juniorinnen-Mannschaft. Ja, und bin ansonsten ein sehr vereinsliebender Mensch, bin gerne in Gesellschaft und ja, habe einfach Spaß am Leben und Fußball.
Sehr cool. Und wir wollen ja heute über, naja, den Nutzen von Referenzmodellen für Fußballtrainer sprechen. Und ich würde sagen, wir starten einfach mal damit, dass du den Zuhörern kurz einmal erklärst, was Referenzmodelle sind und worin deines Erachtens, ja, der Nutzen grob besteht.
Spannend, danke. Ja, also ich bin seit meinem 14. Lebensjahr als Trainer unterwegs. Das sind nun mittlerweile 29 Jahre und habe schon immer ja, gesucht, nach Dingen gesucht, wie ich mich weiterentwickeln kann. Nicht nur als jetzt Trainer, sondern früher auch als Spieler. Ich bin im Zeitalter aufgewachsen, wo man sich die Fußballspiele im Radio angucken durfte. Oder Schwarz-Weiß-Fernseher hatte, wenn überhaupt mal ein Fußballspiel gucken konnte. Ja, und ja, ich bin so mit den Jahren einfach immer suchend geblieben und bin dann irgendwann auf Referenzmodelle gestoßen. Und der DFB möchte ja jetzt auch in seiner neuen Ausbildung Referenzmodelle nutzen, um Menschen zu helfen, ihre Gedanken besser zu führen. Ja, das ist eine Sache, die habe ich erst recht spät verstanden. Ich habe bis vor kurzem auch noch selber Fußball gespielt und ja, die Fußballaktionen an sich, wer Fußballaktionen schon mal auseinandergenommen hat oder sich selber in seinen Fußballaktionen als Spieler schon mal auseinandergenommen hat, der wird recht schnell feststellen, dass er dort sehr unbewusst unterwegs ist und ein bewusstes Denken so gar nicht stattfindet. Und ja, so kommt man dann als Spieler eigentlich neben das Spielfeld, wird Trainer. Und als Trainer fängt man dann an, eher auf den Ball fokussiert, wie ein Spieler zu agieren, zu schreien, seine Spieler durchzubeleidigen, sage ich immer, also unter Druck zu setzen, ihnen Dinge vorzuwerfen, fehlende Umsetzung und so weiter. Und ja, irgendwann hatte ich dann das Glück, mich selber zu reflektieren, mich selber in sehr, sehr vielen Situationen als Trainer zu erwischen, wo ich gedacht habe, wow, meine Spieler und Spielerinnen, die machen das doch hier gar nicht mit Absicht. Ja, die kommen hierher auf den Platz und wollen hier auch Fußball spielen, wollen mit mir das Spiel gewinnen. Und ich habe mich dann irgendwann wirklich ertappt, nicht mehr der Begleiter und Helfer zu sein, sondern der absolute Kritiker. Und ja, war dann nicht mehr wirklich in irgendwelche Referenzen, sondern habe eher so eine Zuschauerrolle eingenommen, habe bewertet, niedergemacht, bin selber aus mir rausgegangen, bin ausgeflippt, wie ich so als Spieler auch ausgeflippt bin. Ja, dann gibt es aber für mich heute ja die Referenzmodelle und dank Raymond Verheyen und seinen Lehrgängen, durch die ich da gehen durfte, habe ich auch verstanden, dass ich mit meinem Trainerdenken einen anderen Weg gehen muss. Ich darf meinen Spielern da keine großen Vorwürfe machen. Im Gegenteil, ich muss mich immer wieder hinterfragen, habe ich mein Training, meine Trainingsinhalte, mein Coaching, meine Vermittlungsebenen überhaupt so gewählt, dass der Mensch, der mir dort gegenübersteht, eine Chance hat, mich zu verstehen, sich zu verstehen, das Spiel zu verstehen. Ja, und die Referenzmodelle, ja, allen voran das ganz einfache Referenzmodell, wenn man sich mal überlegt, was ist Fußball? Ja, da kommen ja viele mit super, super vielen interessanten Aussagen. Und ich habe jetzt verstanden, dass Fußball angreifen, umschalten und verteidigen ist. Und mit diesem Referenzmodell kann ich meine Trainingsform prüfen und kann das prüfen, was ich Spielern verabreiche. Und wenn ich meine alten Trainingsformen, die ich so gemacht habe, in Häufung Übungsformen reflektiere, dann merke ich, dass dort eher angreifen, das heißt der Ballbesitz, das Thema war. Wenn ich dann aber am Wochenende erwarte, dass meine Spieler nach Ballverlust ins Umschalten und Verteidigen kommen, dann ist das zu viel erwartet. Denn das habe ich mit denen in Häufen zu wenig trainiert. Da gebe ich mir selber bis heute ja, eine hohe Verantwortung oder eine hohe Mitschuld an dem, was ich an Gewohnheiten und Fußballgewohnheiten falsch bei meinen Spielern erzogen habe. Ja, und die Referenzmodelle, um es zum Abschluss zu bringen, helfen mir einfach, mein Training zu reflektieren, Spielsituationen zu reflektieren, Spielgewohnheiten von Spielern zu analysieren. Ja, und am Ende auch klarer in dem zu sein, was ich mit den Spielern erarbeiten möchte. Ja, wie gesagt, das Was ist Fußball ist ja ein wirklich sehr interessantes Referenzmodell. Ja, wenn man sich so im deutschen Fußball-Denkraum umschaut, wird man merken, dass man ja Kondition, Taktik, Technik und psychologische Fähigkeiten, ja, dass man das Spiel so ein bisschen zerhackt. Und da gibt es eine lustige Karikatur, die ich gerne in Präsentationen zeige. Es sind zwei Henker, die nebeneinander stehen und beide Henker zerhacken die Menschen. Der eine ein bisschen kleinteiliger, der andere hackt nur den Kopf ab. Und beide, ja, fühlen sich im Recht. Ja, und so trainieren wir ja teilweise Fußball. Ja, heute machen wir Kondition auf der Laufbahn. Heute machen wir Technik ohne Gegnerrelevanz, und psychologische Fähigkeiten am besten noch oder psychische Fähigkeiten mit einem Psychologen neben dem Platz. Und im Grunde passiert alles auf dem Platz. Und mit den Referenzmodellen, finde ich, kann man das sehr gut ja, erkennen, verpacken, entwickeln.
Du hast gerade schon angesprochen gehabt, dass man ja beispielsweise nur, naja, eine Trainingsform wählen kann, die sich nur auf den Angriff konzentriert. Ich habe da eine Kritik rausgehört und du hattest auch schon gesagt, für dich ist oder Fußball ist angreifen, umschalten, verteidigen. Und jetzt kann man sich ja die Frage stellen, weil es ja häufig so gehandhabt wird, dass man seinen Clan Coaching-Schwerpunkt hat, die Trainingsform dann auch so konzipiert, dass eben, naja, diese Aktion möglichst häufig vorkommt und sich dann nur darauf konzentriert. Eine Kritik ist dann häufig auch, dass wenn man nur die Offensive nimmt, dass die Defensive quasi nur Sparring-Team ist und irgendwie ja gar nicht so richtig die Relevanz im Training hat. Also wie sieht Training für dich aus? Möchtest du in einer Trainingsform wirklich immer alles drin haben und auch alles coachen oder setzt du einen Schwerpunkt? Wie handhabst du diese Ganzheitlichkeit von Fußball?
Da gibt es auch ein Referenzmodell, das ist die Fußballaktion. Im Deutschen nennen wir es jetzt das Spielkompetenzmodell mit Kommunizieren, Entscheiden und Umsetzen. Und an der Referenz entlang plane ich mein Training und auch mein Coaching. Ja, wenn ich jetzt sage, mal als Beispiel, ich möchte heute ein Techniktraining machen, dann versuche ich natürlich, wie es auch üblich ist, viele Wiederholungen der Technik zu erzeugen, die ich verbesserungswürdig erachte. Und mein Coaching sieht dann so aus, dass ich den Spieler per Fragen leite. Ja, das heißt, eher im technischen Bereich eher einen internalen Fokus anstrebe. Das heißt, über die Körperpunkte spreche, ja, Fußgelenke, Hüftgelenke, Knie, Vorpositionierung zur Spielrichtung. Und dann wird das Training halt so gestaltet, dass sich die Spieler in Abhängigkeit ihrer Position natürlich auch unterschiedlich, ja, ein Innenverteidiger hat ein anderes Passverhalten als ein Sechser und als ein Neuner, dass ich die dann in ihrem Spiel und jetzt auch im U17-Bereich, in dem ich arbeite, in ihrer Gesamtheit coachen kann, entsprechend der Situation, die ihnen häufig begegnen. Ja, wenn man sich mal eine Übungsform auseinandernimmt, die ich auch früher gerne gemacht habe, ja, dann trainiert man manche Übungsformen eher aus einem Innenverteidigerverhalten. Ja, ein Pass nach vorn und dann war es das. Das Problem ist danach, wenn ich den Pass nach vorne spiele, passieren nach dem Pass sehr viele Folgeaktionen. Beispiel Innenverteidiger, wenn es im Raum eng wird, den er angespielt hat, rückwärtiges Absetzen, Passoption werden, um dann wieder rauszuspielen. Ja, ein Sechser spielt vielleicht eher auf dem Neuner, rückt nach, überspielt oder läuft die Reihe und wird wieder eine Anspielstation. Das heißt, wir haben danach der eigentlichen Technik, dummerweise auch eine Folgefußballaktion. Und wenn ich die verkonditioniere und mich dann im Spiel wundere, warum meine Spieler, ich hatte es jetzt häufig gehabt, ich hatte Spielerinnen, die eher am Flügel gespielt haben und haben sie dann als Innenverteidiger spielen lassen und die haben nicht rückwärtig die Passoption geboten, sondern sind sofort nachgelaufen. Dann haben wir den Ball verloren im engen Raum und der Gegner konnte recht frei zu unserem Tor durchspielen. Ja, dann sind das Fehlgewohnheiten, für die die Spieler, gerade jetzt in den Altersklassen, die ich jetzt betreue, gar nicht mehr viel können, sondern die sind fehlkonditioniert. Ja, die sind von ihren Verhaltensweisen leider zu oft belohnt worden für Dinge, die im Spiel nicht klappen. Mal als Beispiel Pressing, den Schritt vorwärts. Ja, also nicht in der Lage sein, das Gegnertempo mit Ball aufzunehmen und den Ball dann, also den Körper zwischen Gegner und Mann zu schieben und den Ball abzunehmen. Ja, im Mädchenfußball, wo ich bin, da werden die Schritte nach vorn gemacht. Und der Schritt nach vorn ist die Chance für den Gegner am Ball, den Schritt über meine Linie zu machen. Und damit habe ich das defensiv, den Defensiv-Zweikampf verloren. Das ist aber im technischen Bereich eine Ausführung. Ja? Und dann frage ich eben, okay, was wäre denn technisch jetzt besser? Sidesteps, seitlich angestellte Hüften, die Füße in die höchstwahrscheinliche Laufrichtung des Gegners, ja, um da das Tempo aufzunehmen. Und da bin ich dann wieder im Technik-Coaching als Beispiel. Und das mache ich fragend. Ja, nicht für jeden Spieler und jede Spielerin gleich, nicht an jedem Tag gleich. Also Technik trainiere ich auch nur noch am Montag, also das Technik-Coaching, wo ich den Spieler bewusst inkompetent mache und ihn sich hinterfragen lasse, aber das eher an einem Tag wie Montag, wo die Spielerhirne ausgeruhter sind und mit unterschwelliger Kritik, die es ja ist, ja, so eine Fragestellung ist ja im deutschen Raum als Kritik wahrgenommen, dann aber so coachen kann, dass sie damit klarkommen. Ja, wenn man sich mal einen Schüler, eine Schülermannschaft vorstellt zum Donnerstag, ja, die sind alle platt von der Schule im Hirn, die sind überstimuliert von Instagram, TikTok und ich kenne es nicht alles, tut mir leid, aber sind fix und fertig und wir meinen dann auch irgendwelche Coaching-Punkte technischerseits auf internalen Fokus lenkend am Donnerstag setzen zu können, da liegen wir leider falsch. Ja, und ja, da achte ich einfach drauf.
Du hast jetzt ja zwei interessante Punkte für mich nochmal angesprochen, auf die ich gerne eingehen möchte. Das eine war die Folgeaktion, die, ja, wie du sagst, Trainer gerne mal aus der Form mit rausnehmen. Und das ja wahrscheinlich gar nicht mit so einem, ja, uncleveren Gedanke an sich oder mit einer Intention, die an sich gut ist, dass man die Komplexität rausnehmen will, dass man sagt, ich will jetzt nicht so viele Spieler in der Form haben, zum Beispiel, und will die Komplexität jetzt irgendwie reduzieren. Naja, was würdest du dem dann entgegnen? Wie kann man einerseits dieses Ziel erreichen, die Komplexität ja zu reduzieren, aber gleichzeitig diese Folgeaktion realistisch noch drin haben?
Also grundlegend bei der Einführung zum Beispiel, also wenn ich einem Spieler mitteilen möchte, was sein Hauptfehlermuster ist, dann ist es natürlich gut, die Komplexität durch eine Reduzierung der Spieleranzahl zu senken. Zum Beispiel 4 gegen 4 als Spielform. Und da dann eben wirklich explizit auf den Spieler einzugehen. Natürlich kann man auch einen Schritt zurückgehen und in Übungsformen, Gegner unabhängig Bewegung erzeugen und vielleicht Worte einführen, die ich dann aber im Folgecoaching in Spielform anwenden möchte. Dass ich dann danach die Chance habe, dass die Spielerin und ich, das ist ja auch so ein Problem, dass wir alle anders sprechen oder unterschiedlich sprechen, der eine sagt das, die andere Seite versteht das, dass man da vielleicht, um das Wording einzuführen, das Coaching, was man dort ansetzen möchte, dass auch ein klares Verständnis dafür ist, dass wenn ich das und das Wort sage, dass der Trigger im Hirn des Spielers kommt, bewusst und richtig ist, dann sind Übungsformen auch okay. Ich habe mich aber in meiner Trainerlaufbahn erwischt, dass ich bei zwei Trainingseinheiten als Beispiel in der Woche, die ich hatte, wo meine Jungs, ich habe eine Häufung Jungs trainiert, ins Training kamen und bolzen wollten, ich denen das Spiel entwöhnt habe. Und Spiel meint zum Beispiel, ja, wenn ich über einen Pass nachdenke von dem Innenverteidiger, dann kann es ja bei einem Fehlpass dazu kommen, dass der Spieler mit Ärger klarkommen muss nach dem Pass und aus dem Ärger raus zum Beispiel in die Defensivaktion kommen muss. Jetzt trainiere ich aber alles in Übungsform und dort sieht alles toll aus. Ja, so habe ich als junger Trainer ja auch die Sache gelebt. Ja, ich habe mir dann gesagt, wow, die Woche hast du gut Inside-Pässe trainiert, Gassenform und hier was ich, Pass und Nachlauf, Pass und Sidesteps, Pass und hinten dran. Also ich sage mal, die Passgewitter von Norbert Elgert, die kann ich alle auswendig und die waren auch toll zu der Zeit. Ich habe es bloß übertrieben. Ja, ich glaube immer, die Dosis macht das Gift. Und eine Teileinführung mit Übungsformen hat seine Berechtigung, auch zur Erwärmung zum Beispiel, ja, jetzt kalte Jahreszeit, da reinzukommen, vielleicht das Wording zu setzen, den Trainingsschwerpunkt klar zu verstehen zu geben für die Spieler in der Übungsform, um dann den Spielform klarer zu coachen, hat seine absolute Berechtigung. Ich mache es aber nicht mehr. Ich mache nur noch Spielform. Ja, das geht eben von technischen Spielformen über Spielverständnis, Spielformen in kommunikative, also taktische Spielformen.
Ja, da kann man ja auch noch eine weitere Referenz, die ja auch Verein nennt, ja, mit ins Spiel bringen. Er unterscheidet ja zwischen, im Englischen nennt man es Reducer und Remove. Also entweder halt ja die Komplexität zu reduzieren oder eben wirklich eine Charakteristik des Spiels wegzunehmen, wie eben die Gegenspieler oder diese Folgeaktionen, die du angesprochen hast, dass die wirklich ganz rausgenommen wird. Und ja, da wird dann eben klar gesagt, dass es besser ist, eben einfach zu reduzieren, aber keine dieser Charakteristiken rauszunehmen. Also das wäre auch nochmal ein Beispiel für eine Referenz, die man, glaube ich, ganz gut als Trainer nutzen kann. Und dann
Genau.
hattest du ja auch schon kommunizieren, entscheiden, ausführen genannt, und angreifen, umschalten, verteidigen. Da haben wir schon mal drei Referenzen, die man als Trainer ganz gut nutzen kann. Du wolltest, glaube ich, gerade noch was zu dem Thema sagen, wenn ich es richtig mitbekommen habe.
Ja, ich würde die Referenz Fußballaktion gerne noch setzen. Ja, das, was du erwähnt hast, dass man wirklich klar versteht, was ist eine Fußballaktion? Ja, also kommunizieren, entscheiden, umsetzen. Es gab mal so ein lustiges Lied, das ganze Leben ist ein Spiel. Ja, und wenn wir, also ich war immer auf der Suche nach Referenzen, die auch menschlich sind. Und wenn man sich in seinen täglichen Interaktionen, in seinen bewussten oder unbewussten Aktionen, die man so hat oder Gewohnheiten, die man ausführt, betrachtet, dann wird man feststellen, dass wie im Fußball, so auch im Leben, kommunizieren, entscheiden, umsetzen immer passiert. Ja, ich mache ja nichts, ohne etwas wahrzunehmen. Oder ich selber signalisiere ja auch Sachen. Sitze ich gerade da, stehe ich gerade da? Oder im Fußball zeige ich einen Raum an, bin ich Körperspannung vorgespannt, wo bin ich vielleicht positioniert? Also Position, Moment, Richtung und Geschwindigkeit wäre die nächste Referenz im Coaching, ja, die man nehmen könnte. Und hier auch die klare Hierarchie, ja, zuerst Position, dann den Moment, dann die Richtung, dann die Geschwindigkeit. Jede Fußballaktion ist eigentlich überall anders. Ja, und wenn ich zum Beispiel coachen möchte, dann kann ich mit meinen Spielerinnen klar darüber reden, also in meinem Coaching zum Beispiel klarer werden, indem ich mir in meinem Kopf Position, okay, Christian, red über die Position, in der die oder der Spieler gerade ist. Wir sind am Flügel, wir sind im vorderen Drittel, wir sind, keine Ahnung, was ich da für Feldreferenzen habe, da gibt es ja auch 10 unterschiedliche, aber mit dem Spieler klar die Position ausmachen, ja? In welcher Position bist du? Spielphase. Dann den Moment, wo ist der Gegner, wo ist der Mitspieler? Keine Ahnung, was man alles im Moment erzählen kann. Der Spieler kann ja auch mal was sagen. Wie hat er sich in dem Moment gefühlt? Was hat er vielleicht wahrgenommen? Dann geht es weiter über die Richtung, ja, in welche Richtung stehe ich? Stehe ich geschlossen? Stehe ich Richtung Tor? Stehe ich zum Feld außen? Keine Ahnung was. Und dann die Geschwindigkeit. Ja, bin ich im Stillstand oder bin ich im Anlaufen oder komme ich aus dem Laufen, bin ich im Sprint? Und nur als Trainer für mich ist das eine sehr hilfreiche Referenz im Coaching. Ich habe früher immer gesagt, das ist falsch, als Beispiel. Du hast was falsch gemacht. Ja, tut mir leid. Ein Fehlpass ist ja ein Fehler, der ist schon falsch und ich glaube, der Spieler ärgert sich genauso. Aber was am Fehlpass ist falsch? Ja? Und da kann ich an Position, Moment, Richtung und Geschwindigkeit eben klar für mich als Trainer überlegen, war es jetzt überhaupt der Passgeber, der den Fehler gemacht hat? Oder war es vielleicht sogar der Ballempfänger, der sich schlecht freigelaufen hat? Haben wir oft im Kinderfußball das Verständnis für Anbieten und Freilaufen. Ja? Und so kann man dann eben mit Position, Moment, Richtung und Geschwindigkeit für sich in seinem Trainer Kopf, Hirn, klar sagen, okay, ich rede jetzt strukturiert, P, also Position, Moment, Richtung und Geschwindigkeit. Das hilft mir auch wahnsinnig in meinem Coaching. Ist ein kleiner roter Faden für meinen Kopf, sage ich mal.
Ja, das mit Position, Moment, Richtung, Geschwindigkeit finde ich auf jeden Fall sehr spannend und hilfreich. Vielleicht gehen wir da einfach nochmal konkret drauf ein, was die einzelnen Dinge bedeuten. Vielleicht ausgehend einfach von einem tiefen Ball hinter die Abwehrkette. Dann habe ich ja, also natürlich habe ich vielleicht auch noch einen Spieler, der den Raum erstmal öffnet, aber ich würde es jetzt einfach mal darauf reduzieren, dass wir sagen, den Passgeber und den Passempfänger, auf die konzentrieren wir uns mal. Dann wäre ja, oder vielleicht anders gesagt, vielleicht sagst du es einmal anhand des Beispiels Passgeber, was Position, Moment, Richtung, Geschwindigkeit ja ist.
Ja, natürlich hat ja der Passgeber bei dem tiefen Ball auch die Abhängigkeit des Passempfängers zur nächsten Linie zu beachten. Ja, also wenn ich jetzt einen tiefen Pass spiele und der Neuner kommt zum Beispiel vor den Innenverteidiger und er kurz und ich spiele den Ball trotzdem hinter die Kette, dann ist es ein Entscheidungsfehler vom Passgeber. Jetzt steht der Neuner aber auf Höhe Innenverteidiger und das Startblatt für die Tiefe. Und ich spiele den Neuner aber, der praktisch in der Richtung zum Beispiel. Ja, also er ist gut positioniert, er ist im Moment vorne Innenverteidigerlinie, blickt nach vorne. Und in der Richtung steht er schon auf den Raum, den du gerade meintest, den ich anschippen könnte zum Beispiel. Er steht dort und ich als Sechser spiele den Neuner aber am Fuß. Obwohl er mir ganz klar signalisiert hat, ja, also mal schon wieder ein Kommunizieren, Entscheiden, Umsetzen. Kommunikation ist Körperposition zum Raum. Ich als Passgeber muss wissen, okay, mit diesem Körpersignal möchte der den Chipball über die letzte Reihe, weil dort vielleicht Raum ist, Gegner ist aufgerückt, dann möchte der dort rein. Das signalisiert er mir in der Kommunikation durch seine Körperposition in Abhängigkeit der Position. Ja, also er auf Höhe Innenverteidiger, Startler Richtung Tiefraum. Das wäre der Position, Moment. Richtung ist, dass dieser Passempfänger schon in Richtung Raum, das heißt in Richtung Tor steht. Und Geschwindigkeit ist vielleicht, er kam aus einem kleinen Bogenlauf und ist Startler für den Sprint in die Tiefe. Und ich kann dann als den Passgeber noch ganz anders bewerten. Ja, diese ganze Situation ist ja in sich in einem Zusammenhang zu sehen, wo nicht nur der Ballbesitzende, sondern auch der Ballempfänger in Abhängigkeit der Situation, die dort ist, Entscheidungsmöglichkeiten hat. Und da sind wir ja bei der nächsten Referenz auch aus dem Kommunizieren, Entscheiden, Umsetzen. Was ist überhaupt die Teamintention? Ja, wollen wir hinter die letzte Kette? Also des Gegners, ja. Was ist die individuelle Intention? Also bei entscheiden was möchte der Spieler machen? Ja, der eine möchte eine Anspielstation in der Tiefe werden, der andere möchte den tiefen Raum anspielen. Ja, also aufgrund der Teamintention, die individuelle Intention, dann wählt der Spieler eine Aktion, eine Fußballaktion aus nach Position mit Richtung und Geschwindigkeit. Und das ist eben für den Neuner der Tiefenlauf. Ja, becoming a passing option. Und für den, also wäre da eine Passoption. Und für den Passgeber ist es der Pass, am besten Chipball, weil der Ball muss über Spielerreihe, weil die Reihen meistens Innenverteidiger eng sind. Ja, als Beispiel. Ja, da wären wir schon wieder durch dieses KEU, Kommunizieren, Entscheiden, Umsetzen gegangen. Ja, auf K-Ebene, auf Taktikebene ist eben die Teamintention. Was wollen wir machen? In welcher Spielphase? Ja, Spielphase ist Angreifen. Wir wollen in die letzte Reihe des Gegners. Dann kommen auf Entscheidungsebene die individuellen Intentionen. Ja, also was machen diese zwei Parts? Ist ja auch eine unterschätzte Fußballaktion. Sich im richtigen Moment freilaufen. Trainieren wir auch nicht, wenn ich nur eine Passschleife mache. Habe ich leider kein Verhalten des Neuners gegen Innenverteidiger. Als Beispiel. Genau, und da haben wir wieder die Referenz, also wieder KEU, kommunizieren, entscheiden und umsetzen. Entsprechend Sechser auf Neuner gesehen, Innenverteidiger, Abhängigkeit und tiefer Raum. Natürlich muss tiefer Raum sein, ist auch ein Kommunikationsmittel. Haben wir tiefen Raum oder haben wir keinen tiefen Raum? Wird auch in Übungsform gar nicht beachtet. Ja, wir wollen immer eng, wir wollen immer schnell, wir spielen doppelter 16er, am besten 5er breit und kapieren gar nicht, dass auch der Spieler Räume zur Kommunikation braucht. Das Spiel kommuniziert uns ja, der Raum ist groß, ah, wir können den nutzen. Das Spiel kommuniziert uns ja, Gegner, die Positionierung des Gegners macht den Raum klein. Ah, ich muss eine vorwärtige Passoption werden, ja, der Neuner, zum Beispiel tiefstehender Gegner, der Neuner muss kurz kommen, weil hinter dem Gegner kein Raum ist. Also kommuniziert im Ganzen gesehen auch der Raum, den uns der Gegner bietet, mit uns als Mannschaft und leitet unsere Fußballaktion und Entscheidung.
Du hattest ja schon kommunizieren, entscheiden, ausführen angesprochen. Da würde ich jetzt gern nochmal genauer drauf eingehen. Das ist sowieso ganz spannend, weil, also ich komme ja aus Schleswig-Holstein und der SHLV in den Fortbildungen zitiert immer noch, ich glaube, das ist die ältere Version auch von Raimund Verheyen, aber mit dem Wahrnehmen entscheiden ausführen. Und das wurde ja jetzt angepasst auf, ja, eben kommunizieren anstatt wahrnehmen. Vielleicht gehst du da einfach nochmal drauf ein. Warum nimmt man da diese Anpassung vor? Warum verwirft man wahrnehmen und ändert das zu kommunizieren? Und ja, welchen Stellenwert, welche Bedeutung hat dieses Kommunizieren im Fußball?
Ja, bei der Wahrnehmung geht man ja häufig nur von dem Einzelwesen Mensch im Fußball aus. Ja, also wenn ich aus mir rausgucke, nehme ich erstmal wahr. Ja. Das Problem im Fußball ist ja, dass wir in ständigen Interaktionen sind. Also ich mache ja im Fußball nichts, also im Fußballspiel, entschuldigt, in einem Fußballspiel ja nichts, ohne einen Grund. Der Grund ist die Bewegung des Gegners und die Bewegung meiner Mitspieler oder deren Körpersignale. Ja, stehen die offen, stehen die geschlossen, stehen die sprintbereit, stehen die höher als der Gegner? Also stehen die zum Beispiel in den Positionsreihen etwas höher oder stehen die kurz? Das ist auch Kommunikation im Feld. Ja, also alles, was wir machen in diesem Feld, in dieser Referenz Fußballfeld, ist ja eine Kommunikation. Es ist ein Angebot, es ist ein Bewegen des Gegners. Mal als Beispiel, äußere Flügelspieler stehen breit. Ja, wenn man da mal an die Defensiv, also wir sind im Ballbesitz, der Flügelspieler steht breit und der im Ballbesitz denkt sich ja, okay, Pässe sind möglich, aber der nicht im Ballbesitz, also der Gegner, fühlt sich ja nach außen gezogen. Das heißt, er möchte eigentlich das Zentrum räumen aufgrund der Positionierung. Ja, das ist die Positionierung, ist die Kommunikation, das ist die Aufforderung, okay, Gegner, mach uns bitte den Weg zum Tor frei. Das kommunizieren wir nur durch die Positionierung zum Beispiel der äußeren Spieler. Ja, der Gegner will ja raus. Und das ist eine, deswegen nennt man es Interaktion. Ja, also ich mache etwas und der Gegner reagiert. Ich lasse mich zurückfallen und der Gegner läuft nach. Oder bleibt da vorne, bleibt doch mal stehen, weil er fix und fertig ist. Da sind wir dann im Fußball-Fitness-Thema. Können wir auch gleich noch aufgreifen, wenn du möchtest. Auf jeden Fall ist alles im Fußballfeld, in dem Kontext, ist ja eine Kommunikation. Ja, wir bewegen uns, dadurch erzeugen wir etwas, dadurch locken wir den Gegner oder wir zeigen dem Gegner, oh, wir bedrohen eine Linie. Ja, wir schieben hoch vor. Ja, Guardiola hier mit seiner 5er-8-Angriffsreihe und sowas. Das ist eben, das ist Kommunikation. Ja, das ist der Mensch, das sind seine Bewegungen im Feld und das sind halt eine Aufforderung durch Positionierung. Deswegen Kommunikation als Ganzes aus dieser Betrachtung des Fußballspieles an sich. Das haben wir leider auch in Übungsformen nicht. Ja, Spielern zu sagen, ey, deine, als Beispiel, wenn du hier so einen Passdiamanten machst, ja, und erklärst immer, ja, der vorne der bleibt stehen, der bleibt stehen, der bleibt stehen. Dann erkennen die aber nicht die Wirkung ihrer Positionierung. Mal als Beispiel, wenn ein Neuner so tief geht, wie es möglich ist und im Rücken der Innenverteidiger in Bewegung ist, zieht er ja die Innenverteidiger auf sich. Dadurch werden die Halbspuren frei. Ja, und diese Signalisierung aus dem Verhalten des Neuners lässt ja Rückschlüsse auf die äußeren Positionen 7 und 11 zu. Also auf die Halbspurspieler, würde ich jetzt mal einfach beschreiben. Ja, die erkennen, wow, 9 geht tiefer, Innenverteidiger des Gegners gehen schmal, 9er, nee, 7er und 11er können dadurch die Halbspuren besser nutzen. Ja, das ist ja auch Kommunikation. Das ist hochkomplex, das gebe ich zu. Aber so müssen wir lernen, Fußball besser zu verstehen. Und dafür müssen wir, und dank der heutigen Technik ist das ja möglich, ruhig ein paar Spiele gucken, die vielleicht mal langsamer gucken. Ich als Trainer zum Beispiel, das habe ich auch erst spät gelernt, ich muss das Spiel als Gesamtes sehen und nicht nur aus meiner Spielersicht. Als Spieler war ich auch auf der Nummer 6 und habe da einen Ball ein bisschen verteilt und bewegt und tralala. Ich habe das irgendwie verstanden, aber es hat mir nie einer erklärt. Und ich dachte als Trainer immer, boah, das ist doch so logisch. Ja, ich habe praktisch implizit, habe ich Fußball spielen gelernt, weil ich bin Bolzplatzkind und habe eben gewisse Bewegungen des Gegners gelernt und aus meinen Erfahrungen gelernt, ziemlich langsam gelernt und das geht einfacher, ja, wenn mich jemand durch mein Bewusstsein geführt hätte, mit Position, Moment, Richtung, Geschwindigkeit, mit kommunizieren, entscheiden, umsetzen. Selbst das, wenn man diese Referenz, die ich jetzt nochmal kurz anbringen möchte, kommunizieren, entscheiden, umsetzen, für sein Coaching nutzt. Als Beispiel. Man fragt den Spieler kommunizieren, was siehst du? Oder was hast du mit deiner Körperposition gezeigt? Ah, ich habe mich nicht hoch angeboten und habe keinen Raum kurz. Ja, genau. Deine Kommunikation war Stillstand. Du standest hier an dem Fleck. Du bist weder in den Raum gestartet, noch bist du kurz gekommen. Kommunikation. Entscheidung. Gehe ich auf den Spieler zu und frage, was hast du denn gedacht? Ja, denken, hören. Was hast du gedacht? Ja, ich habe heute an meine Einkaufsliste gedacht. Ja, okay, bist ein bisschen abgelenkt, harter Tag. Versuch mal ins Spiel reinzukommen. Kann natürlich auch eine gute Antwort kommen, die spielrelevant ist. Ja, ich habe gedacht, ich laufe jetzt tief. Ja, hast aber vielleicht auch daran gedacht, dass die Spielerin gar nicht diese Ballreichweite, diese Spielreichweite hat. Ja, das stimmt. Ja, sind wir am Denken. Und dann sind wir in der Ausführung, kann ich ja fragen, was hättest du machen können? Also in dieser, nicht Ausführung, Entschuldigung, Umsetzung. Umsetzung der Entscheidung nennt man es. Kann man ja fragen, was hättest du machen können? Ja, wir haben ja so viele Passtechnikfehler. Okay, hättest du vielleicht mit der Innenseite spielen können. Oder hättest einen schnelleren Tiefenlauf machen können. Oder hättest tief antäuschen können und kurz kommen können. Ja, und mit dieser Referenz wieder kommunizieren, Entscheidungen umsetzen, kann ich durch das Bewusstsein des Spielers führen, indem ich Fragen stelle, die darauf hinleiten, was hast du gesehen oder was hast du signalisiert? K, kommunizieren. Entscheiden, Kopf, was hast du gedacht? Worüber hast du nachgedacht? Und da kann man dann auch sehen, also gerade entscheiden ist ein sehr interessantes Thema. Ich kann ja nur Entscheidungen treffen auf Basis von Erfahrungen, die ich gemacht habe. Jetzt sind wir im Kinderfußball und die Kinder haben einfach noch nicht genügend Spielerfahrung gemacht, Dinge erlebt. Entsprechend können die aus den Erfahrungen auch nicht irgendwelche Handlungen ableiten, weil die das erste Mal sehen, den ersten Kontakt damit haben oder das für die einfach neu ist. Ja, wie für uns, wenn wir jetzt, was weiß ich, nach England müssten und müssten alle links fahren, ist ein Problem für uns. Ja, ist für die meisten neu. Ja, und in der Umsetzung, da geht es ja dann darum, da sind wir ja auch im deutschen Raum so fest, jeder Pass muss mit einer Innenseite gespielt werden, aber ich zum Beispiel trainiere Mädchen und die haben abweichend von Jungs ein Hüftwachstum in einem gewissen Alter. Ja, das heißt, die Hüfte wird breiter, die Aufstandfläche der Füße ändert sich, also die Aufstandpunkte unter den Mädchen ändern sich durch die Hüftbreitenänderung und die meisten greifen dann wirklich beim Passspielen, das ist tatsächlich interessant, auf den Außenrisspass zurück und der kommt auch an. Ja, und da ist das Spielziel ja dann erfüllt. Also ich sage mal, ich möchte keine Zirkuskinder erziehen, ich möchte spielsinnig handelnde Menschen erziehen. Und wenn die sich wohlfühlen mit ihrer Außenriss-Variante, der kommt an, dann sollen sie es machen. Ich war früher auch so Innenseite, 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 aber manche Spielsituationen oder wenn wir Premier League gucken, da denkt gar keiner mehr nach Innenseite oder Außenriss. Manchmal Vollspann, ja, oder im Englischen, ja, so einen übergezogenen Spannschlag, um Distanz zu erzeugen und so weiter. Da sind wir auch noch in Deutschland ziemlich festmachend, indem wir sagen, wir müssen alles mit Innenseite spielen. Und wenn man sich dann auch mal anguckt in unserer Gesellschaft, ich nenne das immer diese Entenfüßler nebenzu, ja, also Menschen mit nach innen getretenen Füßen, wenn die einen Innenseitstoß machen sollen, das geht ja fast gar nicht. Ja, ich habe eine Spielerin, die spielt fast nur Außenriss und die kommen alle an. Aber das ist aus ihrer Anatomie her dann auch so das, was, wo sie sich sicher fühlt, wo sie das Spiel liebt, wo die das Spiel umsetzen kann. Ja, also da auch immer bedenken, weil mit was für einem Wesen haben wir es zu tun in der Umsetzung, was für Erfahrungen haben die vielleicht gemacht. Ja, und da kann man KIU dann auch wieder nutzen, kommunizieren, Entscheidungen setzen.
Du hast vorhin einmal gesagt, dass man, naja, bei Spielern, die schon länger ausgebildet wurden, und bei denen eben das Verhalten schon fehlkonditioniert wurde, dass man da dann quasi, naja, auf jeden Fall Schwierigkeiten hat, da noch groß was dran zu ändern und die Spieler da auch ja eigentlich gar nichts für können, weil sie zu oft für etwas belohnt wurden, was eigentlich nicht so richtig Sinn macht. Da gibt es ja so Klassiker wie Zwei-Kontakte-Vorgabe oder Provokationsregeln, wie zum Beispiel, man sagt, ja, der Torabschluss, der muss mit einer Direktabnahme erfolgen, obwohl es ja in der Spielsituation vielleicht viel sinnvoller ist, einfach den Ball nochmal mitzunehmen, weil gerade der Verteidiger in so einer, naja, Hechtbewegung ist, da irgendwie noch reinzukommen. Vielleicht nehme ich dann den Ball lieber nochmal mit nach innen in die entgegengesetzte Richtung und schieß dann, wird aber in der Form dann natürlich nicht belohnt. Und jetzt ist ja dann die Frage, wie kann man stattdessen das gewünschte Verhalten konditionieren? Und ein beliebter Ansatz sind da ja Spielprinzipien. Und Raimon Verheyen unterscheidet ja zwischen Taktikprinzip, Spielverständnisprinzip und Technikprinzip. Und bislang hat man ja immer nur von Prinzip oder noch Subprinzip und Subsubprinzip gesprochen. Also vielleicht erklärst du den Hörern nochmal, was hat es jetzt mit dieser Unterscheidung Taktikprinzip, Spielverständnisprinzip, Technikprinzip auf sich?
Im Grunde sind das auch wieder nur Hirnleitlinien oder Denkleitlinien für uns als Trainer. Da gibt es viele. Also im Sinne von dem, was wir im Deutschen verstehen, ich hatte mir eins aufgeschrieben, erster Blick tief, haben wir sehr häufig. Ja, also es gibt ja, Jungs, erster Blick tief oder Mädchen, erster Blick tief. Und dann sehe ich diese Trainer Spielformen mit Zonen machen, müssen in den Zonen erst fünf Kontakte spielen, bevor sie tief spielen können. Aber vorher hat sich schon beim zweiten Kontakt eine tiefe Anspielstation geboten. Also wir sind da auch in uns nicht in der Lage, auch ich, also ich, wie gesagt, ich bin auch, ich arbeite auch hart an mir, mich immer wieder zu falsifizieren, immer wieder kritisch zu fragen, was machst du hier eigentlich, worüber redest du ja eigentlich, wo widersprichst du dir in deinen Aussagen? Ja, und das ist so ein typisches Beispiel für mich, erster Blick tief und dann spiele ich nur Zonenspiele im Training, wo die Spieler bis fünf zählen müssen und dann erst tief passen dürfen. Und im Spiel schreie ich sie an, warum sie nicht gleich tief spielen, während ich so die halbe Woche konditioniert habe, bis fünf zu zählen und dann erst tief zu spielen. Ja, also das sind Dinge, wo ich sage, okay, das muss nicht sein. Du wolltest jetzt zum Beispiel ein Technikprinzip. Ja, da Technik, hatten wir ja gerade gesagt, da geht es eben um die Körperpositionierung in Abhängigkeit der Spielrichtung zum Beispiel. Und wenn ich darüber nachdenke, wie positioniere ich mich zum Beispiel, also ich bin Ballempfänger, wir sind im offensiven Team, also im angreifenden Team. Ein Mitspieler von mir hat den Ball, ich stehe am Flügel offen. Jetzt wäre Technikprinzip so direkt wie möglich, also mit der Körperpositionierung so direkt wie möglich zu stehen. Und jetzt geht es runter mit dem Körper. Ja. Zum Beispiel in dem auf dem Vorderfuß stehen, so vorangespannt wie möglich, aber nur so vorangespannt wie ohne Verletzung möglich. Ja, also ich kann ja nicht die ganze Zeit gespannt da stehen, sondern ich muss den Moment abpassen, in dem ich in die Spannung gehe, um dann den Abdruck besser zu haben. Dann gehen wir auf die Füße zum Beispiel, Fußstellung und Spielrichtung. Ich habe gestern erst meinen Spielerinnen versucht mitzugeben. Wir reden ja von der offenen Stellung. Und dann stehen die zum Beispiel, wenn der Ball aus einem zentralen Punkt kommt, mit dem Standfuß, mit der Standfußspitze zum Ball, wo der Ball herkommt. So, jetzt nehmen wir den ersten Kontakt und haben eine sehr weite Hüftöffnung. Dann haben sie einen Nachsetzschritt und kommen dann erst in das Laufen, wo ich sage, Mädels, wir müssen mit dem Standfuß schon in die nächst gefährliche Spielrichtung. Also die Referenz dann, wo stehen die Standfüße? Und da geht es dann weiter mit dem Oberkörper, mit Blick und so weiter, kann man dann coachen. Ja, ich kann das Buch nur empfehlen. Kriege jetzt die Referenzen tatsächlich nicht zusammen. Ich habe mir das so gemacht, dass wenn ich an so einem Coaching-Tag bin, dann eben mir die Coaching-Prinzipien nochmal zur Hand nehme, habe dann Zettel vorbereitet, um dann auch nochmal für mich vor dem Training klar zu werden, worauf willst du heute achten? Ja, also ich schärfe meinen Fokus entsprechend des Tages. Wenn es ein Techniktag ist, dann achte ich halt auf die Körperpositionierung. Ist es ein Taktiktag, dann achte ich halt auf die Position im Feld und deren Zusammenhänge. Ja. Das ja, das ist so dann die Hilfe in diesen Prinzipien, natürlich für mich als Trainer konsistent zu bleiben, ja, nicht immer was anderes zu erzählen, sondern von der Spielsituation, in der die Spielerinnen sind. Und das kann ja Außenverteidiger, Innenverteidiger, Sechs, das kann ja überall sein. Aber überall ist eigentlich, es ist anders. Ja. Aber mit den Referenzen kann man möglichst klar bleiben und vor allem objektiv bleiben, ohne den Spieler oder jetzt wie ich die Spielerin jedes Mal durchzubeleidigen, zu hinterfragen, ihr Selbstvertrauen abzubauen, indem ich sie immer wieder nur negativ coache. Ja, also immer nur wieder, ja, das war ein Scheißpass. Na klar, das Feedback aus dem Feld ist doch der Fehlpass. Wenn ein Spieler einen Fehlpass gespielt hat, dann merkt er doch per Fehlpass, dass das ein Fehler war. Steckt ja schon im Wort drin. Fehlpass, Fehler. Und wir haben ja dann so diese tolle Angewohnheit, ja, ich mache noch einen auf Kommentator, ja, Fehlpass, ja, super. Aber warum ist die Frage? Ist es ein technisches Problem, ist es ein spielverständliches Problem oder ist es ein Taktikproblem? Und das dann zu verorten mit den Referenzen, kann einem helfen, auch die Beziehung zu den Spielern professionell zu behalten. Ja, wir reden ja da immer von, wir müssen Spieler hart unter Druck setzen. Aber ich sage mal, nee, die Spieler kommen doch ins Training, um sich zu verbessern. Die müssten aber von mir wissen, was ihre Inkompetenzen sind. Was machen sie denn nicht gut? Ist es technisch, wie gesagt, diese Motorik, Körperpositionierung, ist es Spielverständnis? Greifen die die Zusammenhänge nicht? Haben die ihre Position noch nicht gut genug kennengelernt oder ihre Anreihposition? Können die ihren Fokus nicht halten? Ja, Aber zum Beispiel so ein, mal nur ein Beispiel. Wir spielen ein Drei-Farben-Spiel. Da frage ich immer, okay, wenn wir ein Drei-Farben-Spiel spielen, wie oft spiele ich denn, wenn ich einen Ball habe, zu jemandem, der eine andere Trikotfarbe anhat als ich? Zum Torwart vielleicht. Das heißt, Innenverteidiger lernt sowas, ne? Aber alle anderen würden zum Schiedsrichter spielen. Das ist der anders Gekleidete. Da haben wir auch Dinge, die wir verkonditionieren mit unseren neutralen Spielern, was man mal machen kann. Ja, aber wir wundern uns dann, wenn gewisse Zusammenhänge nicht passen. Ja, und hinterfragen uns nicht weiter. Also ich bin bereit, mich zu hinterfragen. Ich setze mich da auch gerne Diskussionen aus, objektiver Natur, wenn möglich. Ich kann nicht alles richtig machen, bin auch nur ein Mensch, aber ich möchte möglichst mit den Referenzen oder mit Referenzen, die mir jemand nennt, auch besser werden. Ja, also diese Referenzen laufen halt immer wieder in meinem Kopf ab. Ich werde da schneller in der Wahrnehmung für mich als Trainer, in dem Sehen, in dem Verstehen des Spiels, mithilfe dieser Referenzen, ohne dass einer sagt, hatte ich mal. Ja, du musst noch ein bisschen was über Taktik lernen. Ja, dann stehe ich da, okay, was kann ich denn noch über Taktik lernen? Sag mir doch mal, was ich lernen kann. Ich habe schon sämtliche Bücher gelesen auf diesem Planeten. Was kann ich denn als Trainer über Taktik lernen? Ich kann auch ein paar Steine hin und her schieben, aber ich bin in einem Land, in dem der Maßstab zwischen einer Taktiktafel und den Magneten, die wir nutzen, in gar keiner Weise passt. Ja, ich weiß nicht, ob du es kennst, diese Spielmacher-Taktiktafel, die halbwegs 1 zu 100 war damals, mit ganz kleinen Magneten. Und einer Tafel, die adäquat groß ist, auf der man wahrnehmen könnte, wie die Abstände überhaupt halbwegs sind. Wir nehmen Magnete manchmal, die sind, was ich, 30 mm groß, in der Taktiktafel 90 mal 120. Also würde ich sagen, Leute, wir müssen aus dem Mittelalter raus. Ja, und da sind wir schon weiter. Es gibt jetzt sogar Magnete, die können Position, Moment, Richtung, Geschwindigkeit zeigen, diese Schenkelmagnete oder was es da alles gibt. Selbst das nutzen wir nicht. Und mir will jemand was über Taktik erzählen, wo ich sagen, bitte lasst uns weiterdenken. Gebt mir eine Hilfe als Trainer. Und da persönlich, also mir persönlich, haben diese Referenzmodelle eine sehr gute Hilfe geboten.
Du hattest ja eben auch schon mal die Fußballfitness angesprochen. Da würde ich gerne nochmal drüber sprechen, bevor wir zur Abschlussfrage kommen. Ja, also ich finde, da gab es einen ganz interessanten Blogbeitrag von Verheyen, wo ich einfach mal nur auf den Titel eingehe, wo er dann ins Deutsche übersetzt sagt, welcher Einstein hat Fitness vom Fußball isoliert. Das finde ich ganz sinnbildlich, um mal in das Thema reinzukommen. Vielleicht sagst du auch nochmal, welche Referenzen gibt es dann in Bezug auf Fußballfitness und wie denkst du das Thema? Weil oft ja eben einfach diese Trennung vorgenommen wird. Es gibt einen Athletiktrainer, der dann mit den Spielern in den Kraftraum geht, Kreuzheben macht, Kniebeugen. Was ist, und das nennt man dann immer Athletik. Was ist jetzt der Unterschied zwischen diesem Gedanke, ich mache jetzt Athletik und ich trainiere jetzt Fußballfitness?
Ja, also was so Verletzungsprophylaxe angeht, da mag ja das Athletiktraining auch immer auch gut und wichtig sein. Ja, der menschliche Körper, der ist so kleinteilig, da kann man sicherlich mit einem guten Athletiktrainer, der sich dann auch mit einem Cheftrainer oder den restlichen Staff gut abstimmt, wahnsinnig viel machen. Aber ich sehe es immer im Amateurfußball. Ja, wir gehen erstmal 9 Kilometer laufen und versuchen dann Fußball zu spielen, dann schreie ich auch meine Spieler an, warum sie den Ball nicht gerade abspielen können, während ich bei 9 Kilometern mit platten Füßen wiederkomme oder mit platten Beinen. Und aus meiner Sicht haben wir im Amateurbereich ein Riesenproblem mit der Verschwendung von Trainingszeit. Ja, ein Spiel, ein Fußballspiel, dauert 90 Minuten. Nettospielzeit sind 50 in der Bundesliga. Ich würde sagen, im Amateurbereich vielleicht 35, nicht viel, wo die Menschen aktiv in Bewegung sind. Wir gehen erstmal 9 Kilometer laufen. Da hat man aber leider nicht einmal wirklich gebremst, es sei denn, man läuft über Straßen oder sowas. Und eine gegnerabhängige Bremsaktion, Fußballbremsaktion, ist halt auch ein Kraftaufwand. Ja, also sich abzubremsen, jeder, der vielleicht mal mit Amateurfußball gespielt hat, wird merken, wenn man im Pressing ankommt und kann nicht anhalten, weil die Muskulatur nicht ansteuert oder ich sie nicht angesteuert kriege, weil ich ermüdet bin, dann merke ich, dass Fußball eben nicht nur 9 Kilometer geradeaus laufen ist. Ja, Herz-Kreislauf-System ist ja okay, kardiovaskulär ist das alles easy, aber Fußball muss auch gebremst werden. Also im Fußball muss man abbremsen. Ja, und Fußballfitness meint eigentlich wieder aus der Grundreferenz kommunizieren, entscheiden, umsetzen heraus. Kommunizieren, entscheiden, umsetzen, so oft und so lange wie möglich machen zu können. Ich nenne da immer ein ganz lustiges Beispiel, was ich leider live erlebt habe, als ich auch damals die Bücher studiert habe. Das eine Buch habe ich jetzt schon dreimal gelesen. Ich habe es immer noch nicht kapiert. Aber besser verstanden, das gebe ich zu. Ich komme mit der Sache, glaube ich, immer näher und Im Juli setzt der Verhey noch ein neues Buch auf, also wieder den zweiten Part auf, wo er wahrscheinlich wieder alle Referenzen hinterfragt und neu denken möchte. Auf jeden Fall habe ich mal eine Oberligamannschaft mittrainieren dürfen und zum Abschlussspiel durfte ich teilnehmen. Und zu der Zeit war ich auch noch recht fit aus meiner Kreisoberliga-Zeit. Und die ersten 2 Minuten waren auch total cool. Ja, ich bin hart angepresst, ich habe mich gut schnell freigelaufen, ich habe die Pässe klar gespielt. War super, nicht ein Ballverlust. Dann kam aber Minute 3, 4, 5 in diesem Abschlussspiel, wo ich auseinandergefallen bin, weil ich dieses KEU, kommunizieren, entscheiden, umsetzen, ja, diese Fußballaktion, die nicht nur mit Ball zu tun haben, nicht mehr lange genug und häufig genug machen konnte. Da ist eben, also kommunizieren, entscheiden, umsetzen, also ich nenne es immer KEUF, also kommunizieren, entscheiden, umsetzen und Fußballfitness, bedeutet halt, dass ich den Prozess des Kommunizierens, Entscheidens und Umsetzen so oft und schnell wie möglich durchlaufen kann. Beispiel ist, der Amateurspieler schafft es in 90 Minuten im Durchschnitt 3 bis 4 Fußballaktionen in diesem Prozess zu durchlaufen. Ein Profi läuft so Richtung 6 bis 8 Mal diesen Zyklus durch. Das heißt, er kann sich schneller anpassen. Er kann Passwege vorahnen und zustellen. Er kann mehr laufen, also mehr und öfter laufen, mehr und öfter positionieren, mehr und öfter pressen. Ein Amateur kann das eben nicht. Und wir trainieren es auch nicht, weil wir die Trainingszeit verschwenden. Und da gibt es eben, sind, glaube ich, 3 Bestandteile. Also einmal ist, dass man eben mehr Aktionen machen kann. Das heißt, ich kann in einer Minute ein Training machen, wo ich mehr Aktionen machen kann. Also ich versuche die in der Fußball-Fitness-Referenz die Anzahl der Aktionen pro Minute zu erhöhen. Das kann man zum Beispiel machen mit Turnierform, 3 gegen 3 oder 4 gegen 4 mit Torwart, kleine Spielform, aber nur 1 Minute. Ja, in dieser 1 Minute nur wirklich alles geben, die Spieler, dann raus, 1 bis 2 Minuten Pause, um dann wieder ausgeruht und frisch in diese guten Fußballaktionen zu kommen. Ja, aber gehäuft. Und damit möchte man halt mehr Aktionen erzeugen. Dann gibt es noch die, wenn ich um 90. Minute noch laufen will, also erhalt viele Aktionen, also wir hatten ja gerade viele Aktionen, dann möchte ich diese vielen Aktionen erhalten. Und dann gibt es noch eine Referenz, mehr Aktionen und eben mehr gute Aktionen. Also, dass ich zum Spielende eben in der 90. Minute noch in der Lage bin, eine Fußballaktion ähnlich in der 3. oder 4. Minute auszuführen. Ja. Da kann man sich unterschiedliche. Also ich hätte das auch, wer anrufen möchte oder mit mir reden möchte, bin ich immer offen. Ich tausche mich gerne aus, um so besser zu verstehen. Also ich habe es noch nicht final verstanden. Aber es gibt eben auf Basis des Fußballs Referenzen, die einfach auch logisch sind. Ja, der Mensch, der menschliche Körper, der Organismus muss eben kommunizieren, entscheiden und umsetzen. Und das ist ein Hirnprozess, das ist ein Prozess über die Nervenbahn, Ansteuerung der Muskulatur, Bewegung des Skeletts. Ja, Herz-Kreislauf habe ich da noch gar nicht richtig mit erwähnt. Ja, die Pumpe, zum Beispiel 9 Kilometer laufen gehen, erzeugt ja gar nicht das, was wir im Fußball brauchen. Im Fußball brauchen wir eine schnelle Erholung zwischen 2 Aktionen. Ja, ich gebe eine 100% Aktion, was weiß ich mache Pressing und danach muss ich mich auf 100% wieder freilaufen. Und zwischen diesen 2 Fußballaktionen, die vielleicht im Kraftverbrauch ähnlich sind, muss ich schnell regenerieren in diesem Spiel. Und dort regeneriere ich nicht im aeroben Bereich, wie wir es alle lernen hier, wie wir in den Wald laufen, dralala, sondern ich habe eben einen Phosphatspeicher in Nähe meiner Muskulatur, den ich vergrößern muss. Ja, ich sage dann immer, okay, sprintet doch mal los. Ach, sprinten könnt ihr. Warum fangt ihr erst nach dem Sprinten an zu atmen? Ah, weil das Atmen zum Wiederauffüllen dieses Speichers in der Nähe eurer Muskulatur dient. Die Energie ist aber in der Nähe des Muskels, weil ihr ja explodieren könnt. Aber ihr atmet ja erst danach stärker. Kannst ja machen, kannst du mal laufen gehen, machst mal einen Sprint und merkst dann ja, scheiße, ich hätte doch schon vorher atmen können. Wo kommt jetzt eigentlich die Energie her? Und da sind wir in diesem anaeroben und aeroben Denken noch sehr weit davon weg, ja, zu sagen, fit ist das Fußball. Fußball passiert halt anders, eine Fußballaktion entsteht im menschlichen Körper anders. Und ja, da kann man sich noch tiefer reindenken. Und wie gesagt, ich bin da gerne für einen weiteren Austausch zu haben.
Dann würde ich sagen, kommen wir auch schon zur Abschlussfrage. Und die Abschlussfrage ist immer die nach dem schönsten Moment als Trainer.
Ja, Gibt ja wirklich so viele schöne Momente, aber einer, der mir wirklich in Erinnerung geblieben ist, das war, als ich als Amateurtrainer noch unterwegs war und es war eine Saison, wir hatten 14 zu 217 Gegentore. Ich bin manchmal mit 9 Spielern losgefahren. Wir haben richtige Huschen bekommen. Und die Jungs, die ich damals hatte, die haben trotzdem weitergemacht. Ich habe weitergemacht, aus welchem Grund auch immer, aber wir sind dran geblieben. Nicht ein Spiel gewonnen, keinen Punkt geholt. Und in der Folgesaison sind wir dann, naja, wie sich jeder denken kann, sind wir abgestiegen. Und es kam dann zu unserem ersten Sieg in der Folgesaison. Und da hatte ich Tränen in den Augen. Ja, weil ich dann damals dachte, boah, geil, dass wir das überstanden haben, dass wir durchgehalten haben, dass wir der Freude des Spiels Fußball weiter gefolgt sind. Weil ich, dass das Spiel, wenn man spielt, sage ich immer, muss man auch damit rechnen, dass man verliert. Und man kann aber sein Bestes geben, man kann eine Lösung finden, man kann tiefer stehen, man kann früh vorne drauf gehen, man kann sich besser trainieren, man kann sich besser pflegen, ernähren. Und ja, aus dieser Saison habe ich, und aus diesem Erlebnis dann, aus diesem Moment, ja, des Weins, habe ich dann auch gedacht, ja, cool, du als Christian Stefan hast jetzt wieder Widerstandsfähigkeiten aufgebaut, die dir im Leben helfen werden. Und da hat der Fußball so viel zu bieten und das ist mir in diesem Moment auch bewusst geworden. Ja, und das war einfach wunderschön.
Ja, sehr cool. Und dann auch nochmal danke, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Hat mir auf jeden Fall viel Spaß gemacht und ich glaube, da ist viel, was die Hörer für sich mitnehmen können dabei. Und dann auch nochmal für die Hörer, ich habe schon Zusagen von weiteren Gästen, sodass ihr euch auf neue spannende Folgen freuen könnt und dann hören wir uns beim nächsten Mal.